Willkommen zum Spektrumport. Heute bzw. wieder zu Gast ist Herr Suat Bakış. Schön, dass Sie da sind.
Ich freue mich schon. Ich bin gespannt.
Wir haben letztes Mal die Zeit etwas überschritten, deshalb wird der heutige Podcast sehr wahrscheinlich etwas kürzer, aber ich mache keine Versprechen, weil das Gespräch mit Herrn Bakış immer super interessant ist und ich auf gar keinen Fall möchte, dass er mit seinen Antworten oder sich in irgendeiner Form zurückhält. Daher würde ich direkt einsteigen in das Thema. Wir hatten die letzte Folge aufgenommen zum Thema die wirtschaftliche Beziehung zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Türkei und hatten einiges gesagt, unter anderem zur historischen Entwicklung, auch zu der Entwicklung mit den sogenannten Gastarbeitern, dem wirtschaftlichen Import und Export zwischen den beiden Ländern, dem Einfluss dieser Beziehung auf die Europäische Union und die Stellung Deutschlands und der Türkei in der Europäischen Union und die Türkei als Dritter, da sie nicht Mitglied der Europäischen Union ist. Nun ist meine Frage, seit 2019 gibt es einen nicht unwesentlichen Rückgang deutscher Investoren aus der Türkei. Worauf beziehen Sie diesen Rückgang dieser Investoren und wie können Sie sich das genau erklären?
Sie meinen deutsche Investoren, die in der Türkei nicht investieren. So, ja,
genau.
Genau, okay, dann haben wir uns verstanden. Ja, das hat mit der Situation in der Türkei zu tun. Auf der einen Seite sind es die wirtschaftlichen Gesichtspunkte, weil man zweimal jetzt nachdenkt, ob man in der Türkei investiert. Ich empfehle immer natürlich die langfristigen Investitionen gar nicht hinauszuzögern. Langfristig heißt, wenn man für die nächsten 20 Jahre, 30 Jahre etwas plant. Kurzfristig, ja, überlegt man sich, ob man da nicht andere Alternativen hat, weil kurzfristig sich ja immer alles ändern kann. Schauen Sie mal. Alles, was man geplant hat im Dezember 2019, konnte nirgendwo in der Welt, aber tatsächlich nirgendwo in der Welt realisiert werden, weil die Pandemie einbrach. Nicht, auf der einen Seite irgendwelche Produkte, ja, bis auf den Einzelhandel, aber auf der anderen Seite der Einzelhandel, da wusste man auch nicht, wie man das regeln soll, ob das erlaubt werden soll oder eben nicht erlaubt werden soll. Ich kann mich also noch daran am Anfang der Pandemie erinnern. Damit meine ich, dass viele Pläne für kurzfristige Investitionen zu mehr Vorsicht raten. Und bei langfristigen ist es eben nicht der Fall. Wenn ich mal jetzt überlege, Investitionen in der Türkei, MAN, Mercedes-Benz, Bosch, Siemens, Thyssen, wenn diese Investitionen, die sind langfristig geplant. Die sind für andere Märkte sogar in der Türkei zu produzieren und woanders zu verkaufen. Und die würden wirklich, wenn ich sie fragen würde, ob sie sich Gedanken machen, würden sie mich angucken, ob ich aus der Branche bin oder eben wirklich wildfremd bin. Also ein Journalist dürfte das eigentlich denen nicht fragen, weil die Investition spielt also keine große Rolle, muss ich sagen. Die können ihre Pläne den konjunkturellen Bedingungen in der Türkei ganz leicht anpassen. Aber ansonsten machen sich keine Gedanken, sich zurückzuziehen. Aber neue Investitionen, ein Unternehmen, das neu in der Türkei investiert, kann schlimmstenfalls überlegen, oh, ist jetzt der richtige Einstiegspunkt oder mache ich es in 2 Jahren? Ich nehme uns mal das Beispiel VW, können Sie sich vielleicht noch erinnern. VW sollte in der Türkei bei Manisa, also im Westen der Türkei, bei Izmir, muss man sagen, Manisa und Izmir sind Nachbarprovinzen, an der Ägäis investieren. Und die haben das jetzt zurückgezogen mitten in der Pandemie mit vielerlei Begründungen, die auch nicht so durchschaubar sind. Ja, die auf der einen Seite heißt es, der Betriebsrat hat so viel Druck gemacht, auf der anderen Seite ist natürlich in der Pandemie, wo sehr viele Autos auf Halde lagen und andere Standorte, in die bereits investiert wurden, Unterstützung brauchten, ob man da eben seine Liquidität für die Türkei aufhebt oder eben für beispielsweise Tschechei, ist schon eine Überlegungswert. Aber die haben davon abgesehen, in der Türkei zu investieren. Das bedeutet aber nicht, dass VW vielleicht nächstes Jahr, vielleicht übernächstes Jahr oder vielleicht in 5 Jahren diese Investition, die Produktion in der Türkei startet. Für die Autos, um in der Türkei zu verkaufen, im Nahen Osten zu verkaufen oder weltweit zu verkaufen. Deswegen diese Zurückhaltung, die Sie jetzt genannt haben, hat konjunkturelle Gründe, die Türkei schwächelt, hat rechtliche Gründe, weil die Situation zurzeit nicht so eindeutig ist, glaubhaft gemacht werden kann für europäische Investoren, für westliche Investoren insbesondere, eben damit auch deutschen Investoren nicht klar gemacht werden kann, dass für ausländische Investoren rechtlicher Schutz so auch gegeben ist. Wir sagen das, das, was ich Ihnen jetzt aufspreche, vermittle ich, und die sagen, na wieso, wir haben doch ein Gerichtssystem, wir haben Gerichte, unabhängige Gerichte. Ja, schön und gut, sage ich, das sagt ihr, aber das glaubt Europa euch nicht. Ihr müsst das eben nachdrücklicher beweisen. Und wenn ihr das nicht macht, kommen die Investoren nicht. Ein Teil der Investoren begründet es damit, Frau Keskin. Und ja, das war es eigentlich. Ja, konjunkturelle in der Türkei. Ach so, ja, manchmal ist es natürlich auch, was hierbei nicht zutrifft, manchmal kann natürlich auch der Grund die weltweite Konjunktur sein, wo man sagt, oh, warum soll ich eine neue Autofabrik, warum soll ich eine Kühlschrankfabrik bauen, wenn schon alle Kühlschränke haben oder die nächsten Jahre nicht haben wollen. Das muss auch noch berücksichtigt werden, aber Hauptpunkte sind die türkische Wirtschaft, und das andere ist die rechtliche Situation in der Türkei, die jetzt sich in den Köpfen der Investoren festgesetzt hat, die ist nicht befriedigend.
Das ist natürlich nachvollziehbar, auch mit der Mediendarstellung der rechtlichen beziehungsweise der Situation der Justiz in der Türkei. Ich meine, ich habe ja auch 2 Jahre in Istanbul studiert und hatte innerhalb verschiedener Praktika auch einen Einblick in die Justiz, insbesondere in die Vollstreckungsbehörden. Das war ernüchternd und interessant für mich als außenstehende Person, aber ich kann nachvollziehen, dass das für jemanden, der das alltäglich macht oder den das wirklich auch belangt als Unternehmen, dass das für jemanden ein Punkt darstellt, einen Schritt zurückzugehen oder zumindest erstmal weiter zu beobachten. Wenngleich die Türkei auch durch andere Projekte wie zum Beispiel ISTAC, das Istanbul Arbitration Center, versucht, Alternativen zu schaffen, also im Rahmen der Schiedsgerichtsbarkeit. Die Schiedsgerichtsbarkeit ist ja international mittlerweile sehr stark vertreten durch viele verschiedene Institute, die aber auf Basis von Vertrauen arbeiten. Und das Vertrauen, wie Sie auch schon gesagt haben, ist in die staatliche Justiz nicht mehr da. Und in die ISTAC muss es überhaupt erst aufgebaut werden, damit Investoren dann rübergehen.
Ja, das ist ein typ türkisches, ja, Gebaren ist vielleicht zu negativ, aber das machen die Türken nicht gut. Das machen die Türken nicht gut, weil sie sagen sich, wir bieten doch alles, können sich doch jeder angucken und ist doch alles in Ordnung. Aber das reicht nicht, weil wenn Sie etwas verkaufen wollen, und was ist das Verkaufen? Ihren Standort beispielsweise in unserer Frage jetzt mit Investitionen, Ihren Standort verkaufen wollen, können Sie nicht danach gehen, was Sie liefern, sondern das, was beim Kunden ankommt. Das heißt, wenn der deutsche Investor sagt, mir gefällt das nicht, wie die Gerichtsbarkeit in der Türkei ist, sag mir oder gib mir Beweise, dass ich Vertrauen habe, dann muss das geliefert werden. Und wenn du das nicht lieferst und sagst, nee, du bist böse, du willst das nicht anerkennen, was wir haben, ja, kannst du lange sagen, der kommt nicht. Und du hast davon nichts. Du hast davon höchstens die Befriedigung, dass die anderen böse sind und du der Gute bist. Aber das reicht nicht, um Erfolg zu haben. Deswegen rate ich denen, erstens die Beweise zu liefern und dafür Sorge zu tragen, dass eben dieser Eindruck beiseite geschafft wird. Und das ist nicht nur Medieneindruck, das muss auch durch Fakten ja sichergestellt werden. Das ist das, was ich höre, und das übertrage ich gerne immer wieder der Türkei, den Entscheidungsträgern oder eben den Zulieferern von Entscheidungsträgern. Bitte, ihr könnt so lange sagen, dass alles in Ordnung ist, wie ihr wollt, aber es wird keiner kommen, ihr müsst das beweisen, und Beweise eben sind nicht nur eben Zeitungsartikel, die darüber schreiben, sondern ihr müsst Fakten liefern, ladet die ein, überzeugt die Medien und überzeugt insbesondere eben Investoren. Und das passiert zurzeit nicht, Frau Kessel.
Das ist natürlich bedauerlich, aber nichts, was die Türkei nicht mit dem richtigen Plan umstrukturieren könnte und entsprechend ändern könnte.
Da gratuliere ich für diese Aussage Ihnen. Sie sind nicht aus der Wirtschaft. Aber diese einfache Antwort, das stimmt wirklich. Ja. Könnten Sie es nochmal wiederholen?
Oh Gott, ich hatte etwas gesagt, wie mit einem entsprechenden Plan umstrukturieren, ja, und ändern.
Genau. Also wissen Sie, warum ich das wiederholen lasse? Damit die Türken, die uns zuhören, weitertragen. Nämlich die Türkei hat das schon mal bewiesen, hat das gezeigt. Das sind alles Menschen, die zurzeit handeln, Entscheidungen treffen, etc. Politiker, Bürokraten und Wirtschaftsteilhaber, Teilnehmer. Die haben das ja alles schon erlebt. Kaum hat man beispielsweise vor 21 Jahren, kaum hat Europa gezeigt, dass wir sozusagen die Europäische Union, dass die Türkei da teilnehmen kann, da sind die Investoren selber hingeflogen, haben nicht auf eine Einladung gewartet. Und das haben die sehr gut gemanagt. Die haben das Grundgesetz, also die Verfassung der Türkei an so vielen Punkten geändert. Die haben die Gesetze an so vielen Punkten geändert, innerhalb einer Zeit rasant. Ja, und dann kam die Investition. Und als das aufgehört hat, kam sie nicht mehr. Also, das heißt, deswegen die Wiederholung, vielen Dank, dass Sie es gemacht haben. Das heißt, es ist einfach eine Erfahrung, die die Türkei ja und auch die Europäische Union, potenzielle Investoren, ja schon gemacht haben. Das ist also nichts Schwieriges. Und deswegen viele Oppositionelle in der Türkei sagen, nee, die haben ja alles schon kaputt gemacht und die Türkei wird die nächsten 20 Jahre nicht wieder den Rücken gerade bekommen. Ach, stimmt doch alles nicht. Das, was wir vor 15, 16, 17, 18 Jahren in der Türkei oder in den Beziehungen, Wirtschaftsbeziehungen der Türkei mit der EU und Deutschland durchgemacht haben, das kann sich innerhalb kurzer Zeit genauso wiederholen. Insbesondere jetzt nach der Erkenntnis, dass eben China nicht alles ist, nicht als unbedingt als verlängerte Werkbank von Europa die Türkei zu verstehen. Da bin ich auch nicht so unbedingt begeistert davon. Aber ist nicht gelaufen mit China in der Pandemie. Das haben wir gesehen. Also nicht jetzt hier die Verschwörungstheoretiker auf den, wie sagt man, auf Ideen bringen. Das meine ich nicht, Frau Geskin, sondern dass eben die Produktionen in der Türkei flexibler sind, schneller sind, Veränderungen schneller kommen, Türkei schneller reagieren kann. Und da wird in der Türkei jetzt schon, ist egal, wie die Statistiken bis jetzt waren, da wird vieles auch in die Türkei verlagert werden. Das höre ich, viele Besucher, insbesondere im Osten, Südosten, Zentralanatolien, gibt es sehr viele Ideen, dort eben Produktionsstätten aufzubauen für ausländische Investitionen. Und das wird kommen, das sehe ich schon. Aber je mehr kommen, umso besser für die Türkei. Und da sollte keiner den Kopf in den Sand stecken, nicht den Kopf hängen lassen vielmehr. Sand stecken sollten sie sowieso nicht, das haben wir vorhin gesagt. Aber eben nicht den Kopf hängen lassen. Die Türkei wird diesen Drive, den sie Anfang 2000er Jahre hatte, auch wieder bekommen, wenn eben die Begleitumstände stimmen. Das heißt, die Türkei beweist, dass die Investitionen Rendite bringen werden und insbesondere eben Rechtssicherheit da ist. Dann wird die Türkei wieder, ist egal unter welcher Regierung, wird die Türkei wieder hochkommen, glaube ich.
Da stimme ich Ihnen zu und das ist an sich auch, das gilt im Groben und Ganzen ja auch für die Justiz. Ich meine, die verschiedenen Veränderungen in der türkischen Verfassung haben den Weg zu der aktuellen Lage geöffnet und diese Veränderungen, die gemacht wurden, können ja auch rückgängig gemacht werden oder im Grunde auch komplett geändert werden, so dass es einen festeren Weg zu einer gesunden Demokratie eröffnet, die dann halt auch zur türkischen Gesellschaft und zur türkischen Kultur passt.
Das ist also nicht nur Träumerei jetzt von uns beiden für die Türkei und für Europa, für das Gemeinsame und natürlich Deutschland, sondern tatsächlich auf dem Weg, denke ich mal, weil wir sehen ja in der jetzigen Situation, muss ich dazu sagen, September, Oktober, Herbst 2021, so dass die Türkei, in der Türkei ja auch viel Bewegung da ist, wie es weitergehen wird, politisch weitergehen wird mit der Regierungspartei, dem Partner und eben der Opposition. Da gibt es also sehr viele Ideen, sehr viel Bewegung zurzeit. Auch innerhalb der Parteien, ja, es ist nicht so, dass die Menschen verzweifelt, resignierend auf den Boden gucken, sondern suchen nach Ideen, wie man eben aus der Bedrulle jetzt herauskommt. Und dazu gehört auch die Regierungspartei und die Opposition. Und ich denke mal, dass wir nächstes Jahr, das heißt also 2022, schon eine ganz andere Situation haben werden, wo politisch es anders läuft, wo dann eben das, was wir beide gesagt haben, herausgearbeitet haben, das Juristische, die Justiz, dann eben zu Veränderungen kommt und dann automatisch die Wirtschaft dann auch wieder belebt wird. Weil wir leben, die Türkei ist ein Land, ein Nachbarland von Syrien und Irak, das dürfen wir auch nicht vergessen. Das heißt, es sind zwei kaputte Länder, die kaputt gewirtschaftet wurden. Ach, was heißt gewirtschaftet? Das ganze Land wurde kaputt gemacht. Und diese beiden Länder, die Menschen verdienen es, da wieder aufgerichtet zu werden. Und da wird die Türkei alleine logistisch der nächste Partner sein für alle, die im Irak und in Syrien investieren wollen. Vielleicht passiert das nicht nächstes Jahr, aber in 3 Jahren. Je schneller, umso besser für die Menschheit. denke ich mal. Und deswegen, also nächstes Jahr bin ich sehr, ich bin jetzt schon hoffnungsschwanger, wie der Deutsche sagt.
Dann bin ich sehr gespannt, ob Ihre Hoffnungen und beziehungsweise unsere Hoffnungen sich dann bewahrheiten werden. Aber wo wir gerade ja schon bei der Politik waren, können wir ja auch einen Blick auf die Bundestagswahlen vom letzten Sonntag werfen. Mit der Bundestagswahl hat sich nun definitiv gezeigt, dass die Merkel-Ära ein Ende, beziehungsweise sie hat ja mit der Bundestagswahl ein Ende gefunden und es wird nun jemand Neues das Kanzleramt antreten. Und von unserer Bundeskanzlerin Merkel wissen wir ja, dass sie, wie sie auch zuvor gesagt hatten, eine besondere Begabung hatte, die bestimmt die Beziehungen zur Türkei aufrechtzuerhalten und das auch auf diplomatischem Wege gesund zu halten. Wie sehen Sie denn jetzt die Zukunft der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei mit den politischen Entwicklungen jeweils? Ich meine, auch dazu gehört auch die bald anstehenden Wahlen in der Türkei, geplant für 2023, möglicherweise Ende 2022. Und den aktuellen Wahlergebnissen mit der SPD ganz vorne, CDU als Zweiter. Wie sehen Sie es?
Also wenn wir beide recht haben mit der Merkel-Ära, was Sie gesagt haben, was ich zuvor gesagt habe, dann dürfte sich natürlich nicht viel ändern, weil man hat ja lange Zeit gehabt, sich einzuprägen, wie es Angela Merkel bzw. ihre Regierung gemacht haben. 16 Jahre, das ist eine Menge Zeit, ja. Auch in der historischen Bedeutung ist es keine kurze Zeit. Aber Spaß beiseite, ja, es sieht danach aus, dass wir eine SPD-Regierung, SPD-geführte Regierung bekommen werden, was nach den Ergebnissen, die wir haben, ja auch eigentlich konsequent wäre, nicht? Also wenn die CDU knapp 9 Punkte verliert, die SPD knapp 5 Punkte gewinnt, die Grünen sogar 6 Punkte gewinnen und die FDP ebenfalls knapp 1 Punkt gewinnt, also stabil bleibt, dann ist das ein, wie man so schön sagt, in der politischen Ebene und in der Mediensprache, ein Auftrag des Wählers. Ja, wir haben 60 Millionen Wähler gehabt. Wann haben die sich zusammengetroffen und einheitlich einen Auftrag gegeben? Das ist eine andere Geschichte. Aber in der demokratischen Sprache ist es einfach so. Und da gehört es sich, dem Respekt zu zollen und zu sagen, okay, SPD, fang mal an, eben mit den Grünen zu sprechen, und das werden sie schon machen. Ich denke mal, in der sogenannten Elefantenrunde am Sonntagabend war es eindeutig zu hören, dass sie, als ob sie sich schon vorher geeinigt hätten, SPD und Grüne. Da gibt es keine Zweifel, und ich glaube, die FDP, die Freidemokraten, werden diesmal auch nicht Nein sagen können, weil einfach vor 4 Jahren das ja schon der Fall gewesen sein könnte, aber da hat Christian Lindner als Parteichef damals schon einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und diesmal wird es wahrscheinlich nicht passieren. Wie wird sich das auf die Beziehung zur Türkei niederschlagen? Ich denke mal, im Grunde genommen wird es keine großen Veränderungen geben, weil es insbesondere die Außenpolitik ist ja keine konjunkturelle Sache, dass auch keine unbedingt personengebundene Angelegenheit, dass sich sozusagen nach dem Winde dreht. Das wird nicht passieren. Es wird aber sicherlich sein, aufgrund der Tatsache, dass wir jetzt die SPD und die Grünen gemeinsam als Fraktion sozusagen und die FDP als kleinerer Partner dann da steht, werden wir sicherlich mehrere Themen haben, die öfter zur Sprache kommen, als wir es hatten. Das sind wahrscheinlich Demokratiedefizite in der Türkei und auch vermeintliche, muss ich noch dazu sagen, teils, aber eben auch tatsächliche Demokratiedefizite in der Türkei und Menschenrechtssituation in der Türkei, vielleicht sogar vermehrter Syrienpolitik der Türkei, aber das wird aber nicht zu grundlegenden Veränderungen da geben. Also da wird es öfter zur Sprache kommen, es wird vielleicht ein bisschen robuster gesprochen werden als früher in der Großen Koalition, aber ich denke mal, da wird auch das Echo aus der Türkei entsprechend dosiert sein, aber das wird die Beziehungen nicht, denke ich mal, nicht trüben, wenn Sie mich fragen. Es wird sozusagen oberflächlich, wird es härter zugehen, aber im Grunde genommen wird es natürlich in den politischen Entscheidungen, in der Außenpolitik von Deutschland, in der Außenpolitik der Türkei keine Veränderung geben. In der EU-Frage, wo wir ja wissen, Angela Merkel, CDU, gegen EU-Mitgliedschaft, aber dann doch, als Angela Merkel vor 16 Jahren an die Macht kam, hat sie gesagt, Verträge müssen eingehalten werden, aber sie ist für die privilegierte Partnerschaft. Und seit 16 Jahren haben wir weder das eine noch das andere erreicht. Aber das bedeutet nicht, damals hat die SPD gesagt, nein, wir sind dafür. Und die Grünen haben auch gesagt, wir sind dafür. Aber ich denke mal, Politiker sagen viel, wenn der Tag lang ist. Und der Tag ist ziemlich lang für die Politiker. Die schlafen manchmal bis um 2 Uhr, 3 Uhr nicht. Das heißt, sie haben viel zu erzählen. Sie verstehen, was ich meine, Frau Keskin.
Absolut.
Gut, ja, man muss nicht alles ernst nehmen. Und sie beherrschen die Kunst des Vielredens und Nichtsagens sehr gut, Politiker. Aber jeder Couleur. Jeder, wirklich ausnahmslos jeder Couleur, in der Türkei wie auch in Deutschland, verstehen Sie es nicht. Da ist nur eine Ausnahme, ist manchmal der türkische Staatspräsident, der manchmal richtig direkt Tacheles redet. Aber nichtsdestotrotz ist er auch ein Politiker, darf man auch nicht vergessen. Also es wird sich nicht viel verändern, wenn Sie mich fragen, was in den Beziehungen ist. Zum Glück, also zum Negativen schon gar nicht. In der Sprache wird es sich zumindest von Deutschland aus, denke ich mal, das ist auch Klientel geschuldet, wird es vielleicht härter zugehen. Aber wenn die Türkei da klug handelt, wird es nicht zu Reibungsverlusten führen. So hoffe ich es.
Die Hoffnung teile ich mit Ihnen. Haben Sie denn noch ein Schlusswort, das Sie unseren Zuhörern mitgeben wollen in Bezug auf unser Gesprächsthema?
Machen wir jetzt mal einen Cut. Ich suche mal den Spruch von bisher. Ja, selbstverständlich habe ich einen. Nämlich einen sehr alten Satz, den der alte Bismarck vor rund 150 Jahren, ja, vor 150 Jahren ausgesagt haben soll. Die Liebe der Türken und Deutschen zueinander ist so alt, dass sie niemals zerbrechen wird. Sei das mein Schlusswort.
Ich danke Ihnen vielmals, Herr Böckelt, für dieses wunderbar interessante Gespräch und auch für das sehr interessante Schlusswort von unserem ersten Reichskanzler, Herrn Bismarck. Es war mir eine Freude, diese Podcast-Folge mit Ihnen aufzunehmen. Bleiben Sie gesund. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören. Es hat mir auch sehr viel Spaß bereitet. Dankeschön. Tschüss.
Tschüss.